Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute etwas angeschlagen, aber immer noch Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist, weil Hendrik skandalöserweise immer noch weg ist, wieder mein Kollege Maximilian Amos, Volljurist und Redakteur bei Beck Aktuell.
Hallo zusammen. Und wir müssen heute ganz stark sein mit Pia zusammen. Die ist von einer Wespe gestochen worden.
Das ist ganz furchtbar. Ich sehe ganz schlimm aus und ich fühle mich auch schlimm. So, ich hoffe, man wird es nicht allzu sehr hören. Wir zeichnen heute auf am Donnerstag, den 18. Juli. Und ich hoffe, ihr hört uns alle schon im Urlaub zu. So langsam geht es jetzt ein bisschen in die allgemeinen Sommerferien, würde ich sagen. Und es fühlt sich tatsächlich auch ein bisschen nach Sommerloch an. Aber diese Woche war durchaus noch einiges los. Max, was haben wir dabei?
Wir haben einmal das Klimaschutzgesetz, das neue ist unterzeichnet worden und Buschmann spricht sich für die Eizellenspende aus. Außerdem Kompakt wurde verboten. Was ist eigentlich mit der Pressefreiheit? 4 Monate Freiheitsstrafe wegen Schwarzfahrens. Anwälte legen Verfassungsbeschwerde ein. Und zu guter Letzt eine große Überraschung. Transe ist ein Schimpfwort.
Wir haben zuallererst mal ein paar Updates für euch. Alles Dinge, über die wir schon gesprochen haben und wo wir natürlich wollen, dass ihr gut informiert in den Sommer geht. Wichtiges Update, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am vergangenen Montag das neue Klimaschutzgesetz unterzeichnet. Man kann wohl sagen, zum Leidwesen von allen Klimaschützenden, während vor allem das Verkehrs- und das Bauministerium oder vielmehr die Menschen dort aufatmen dürften, denn das Klimaschutzgesetz wurde abgeschwächt. Es wird künftig der Ausstoß von Treibhausgasen nur noch insgesamt betrachtet, also nicht mehr nach einzelnen Sektoren. Es sind auch keine Sofortprogramme mehr nötig und es geht also nur noch darum, ob das Ziel insgesamt eingehalten wird. Also es steht schon noch drin, Deutschland soll weiterhin bis 2045 treibhausgasneutral werden, aber es geht eben nicht mehr darum, wer sozusagen welchen Beitrag dazu leistet. Treibende Kraft dahinter war die FDP, das ist jetzt nicht so besonders überraschend, denn es profitiert vor allem von dieser Änderung das Verkehrsministerium, wie gesagt, also Volker Wissing von der FDP. Das Ministerium hat seine Ziele immer gerissen, genau wie auch der immer so schön sogenannte Gebäudesektor. Das Timing war auch ganz interessant, denn wenn Steinmeier jetzt nicht unterschrieben hätte, hätte Volker Wissing noch an diesem Montag ein Sofortprogramm vorlegen müssen für mehr Klimaschutz im Verkehrsbereich. Und das muss er jetzt eben nicht mehr, solange die Ziele insgesamt erreicht werden. Die Unterschrift von Frank-Walter Steinmeier hatte schon ungewöhnlich lange gedauert. Es gab wohl auch noch ein formales Problem mit einem falschen Verweis, der korrigiert werden musste. Aber es geht eben wie immer bei Unterschriften durch den Bundespräsidenten auch darum, ob es möglicherweise eine evidente Verfassungswidrigkeit bei dem Gesetz gibt. Jetzt hat das Bundespräsidialamt am Montag relativ karg auf Nachfrage mitgeteilt. Im Mittelpunkt der Prüfung habe die Vereinbarkeit mit den Vorgaben gestanden, die das Bundesverfassungsgericht in seinem berühmten Klimaschutzbeschluss vom März 2021 aufgestellt hat. Und dann, ich zitiere, in seiner Prüfung ist der Bundespräsident zu dem Ergebnis gekommen, dass evidente Verfassungswidrigkeit nicht gegeben ist. Das ist ein bisschen schmallippig.
Ja, genau. Also ich meine, das Prüfungsrecht ist ja auch, glaube ich, sehr beschränkt in der Rechtsprechung oder zumindest in der Wissenschaft.
Ja, wann ist schon mal irgendwas evident verfassungswidrig? Ne? Also das ist ja nun wirklich auch sehr, sehr selten.
Genau, also ich glaube, der Spielraum, den man da hat, um dann nochmal reinzugrätschen, der ist ja schon relativ begrenzt. Aber andere Ansicht ist im Übrigen auch die Deutsche Umwelthilfe. Die hat ja am Tag darauf direkt Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen dieses Gesetz.
Das war auch tatsächlich schon so angekündigt für den Fall, dass Steinmeier unterzeichnet. Die DUH hatte schon vor Monaten Steinmeier mit einem Brief offiziell darum gebeten, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Es gibt jetzt wohl sogar 3 Verfassungsbeschwerden, mit denen Greenpeace, German Watch und eben die DUH mehr Klimaschutz erzwingen wollen. Das Argument ist halt im Wesentlichen, also auch relativ naheliegend, mit der Abschaffung der verbindlichen Sektorziele sei der Gesamtreduktionspfad in Gefahr. Und auch die Klimaschützerinnen und Klimaschützer beziehen sich natürlich auf den Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts dabei, um ihre Verfassungsbeschwerden zu begründen. Wir haben so ein bisschen über das Thema schon mal gesprochen und zwar recht ausführlich in Folge 7 von Gerechtigkeit und Loseblatt, denn schon damals haben wir eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg referiert, dass bereits das alte Klimaschutzgesetz für nicht ausreichend erachtet hat und für rechtswidrig erachtet hat. Hört da gerne nochmal rein.
Und wenn ihr schon dabei seid, durch alte Folgen zu scrollen, dann könnt ihr direkt mal zu Folge 2, also ganz in den Anfang von Gerechtigkeit und Loseblatt springen. Denn da könnt ihr euch nochmal anhören, wenn ihr genau wissen wollt, was es mit der Mitteilung von unserem Justizminister Marco Buschmann von der FDP aus dieser Woche auf sich hat. Der hat ja angekündigt, dass noch in dieser Legislaturperiode die Eizellspende in Deutschland legalisiert werden könnte.
Ja, man muss so ein bisschen sagen, könnte, mit der Betonung auf könnte. Also wir haben tatsächlich damals in Folge 2 von Gerechtigkeit und Loseblatt ein relativ ausführliches Interview geführt mit Professorin Susanne Gössel, kann ich euch unbedingt ans Herz legen. Die war Mitglied der Kommission zur Reform der reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, mal wieder ein wahnsinnig sprechender Name. Diese Kommission hatte die Ampelregierung eingesetzt, bei ihrem Amtsantritt quasi. Es waren also vor allem Expertinnen, die sich unter anderem mit dem Schwangerschaftsabbruch beschäftigt haben, aber auch eben mit Fragen der Fortpflanzungsmedizin. Insgesamt ist Deutschland da ja nicht besonders modern aufgestellt, auch und gerade im Vergleich zu anderen Ländern. Und da ging es eben auch um die Legalisierung der Eizellspende. Und die wurde zwar unter bestimmten Bedingungen, aber grundsätzlich wurde die in dem Gutachten dieser Kommission empfohlen. Und Justizminister Buschmann hat jetzt diese Woche auf sich aufmerksam gemacht mit einer Pressemitteilung, dass er eben gute Gründe dafür sehe, das kategorische Verbot aufzuheben. Die DPA hat dann direkt nochmal nachgefragt. Und wir haben euch dieses Update jetzt aber ehrlich gesagt eher mitgebracht, weil man aus diesem Gespräch der DPA und auch aus der Pressemitteilung von Marco Buschmann eigentlich eher ablesen kann, was alles nicht kommen dürfte. Ehrlich gesagt, schon bei der Eizellspende darf man meines Erachtens pessimistisch sein. Buschmann hat darauf hingewiesen, sofort quasi in einem Zug mit, ich finde das eigentlich gut, wenn wir das kategorische Verbot aufheben würden, hat er gesagt, bei anspruchsvollen rechtsethischen Fragen entspreche es allerdings guter Tradition, das stimmt, dass Gesetzentwürfe nicht von der Bundesregierung, sondern aus der Mitte des Bundestags vorgelegt würden. Innerhalb der Regierungsfraktionen gäbe es den Wunsch, dass auch im Fall der Eizellspende so zu handhaben. Das respektiere er. Da muss man ehrlich sagen, mal gucken, ob da dann überhaupt irgendwas kommen wird.
Ja, das sind so Politiker-Aussagen, die man gerne hat. Ich finde das total toll und würde das super gern machen, aber geht leider gerade nicht.
Genau. Und also das betrifft halt schon die Eizellspende, zu der er sich noch positiv äußert. Nur eben in dem Kontext geht es ja eben noch um andere Dinge, vor allem um die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Den hatte diese Kommission auch empfohlen, also zumindest in einem bestimmten Umfang. Wie gesagt, hört euch sehr gern die Folge 2 nochmal an, da haben wir das ausführlich aufgedröselt. Und da hat jetzt Buschmann eben nochmal darauf hingewiesen, es handle sich um besonders schwierige verfassungsrechtliche Fragen. Und innerhalb der Regierungsfraktionen und in der Gesellschaft gäbe es da sehr unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube, das ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Das wird die Ampelregierung, da lege ich mich echt fest, nicht mehr anfassen. Und zwar unter anderem deshalb, nicht nur, weil die Union das natürlich nicht haben möchte, sondern weil auch die FDP auf keinen Fall den Kompromiss, müsste im Moment jetzt mit 218 StGB da nach Jahrzehnten geschnürt wurde, irgendwie aufmachen möchte. Und auch bei der Leihmutterschaft, die sonst häufig in einem Atemzug genannt wird mit der Eizellspende und die Kommission zumindest auch für potenziell legalisierbar gehalten hat, scheint es keinerlei Absichten der Ampel zu geben, etwas zu ändern. Also das war diese Woche, fand ich, ein sehr gutes Beispiel von man sagt A und meint eigentlich Z damit. Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass wahrscheinlich nichts davon kommt, wenn überhaupt die Eizellspende legalisiert werden würde oder zumindest in Teilen legalisiert werden würde, würde es mich wundern. Der ganze Rest dürfte für diese Legislaturperiode komplett abmoderiert sein.
Der Aufreger der Woche.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat am Dienstag das Kompaktmagazin verboten. So hieß es jedenfalls zunächst in der Überschrift der Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums. Jetzt heißt es dort die Kompaktmagazin GmbH. Was war passiert? Dienstagmorgen, Riesentamtam, hunderte Einsatzkräfte haben 14 Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht, haben sehr viel beschlagnahmt, also eine absurde Aufzählung von Magazinen bis hin zu Gold, von Datenträgern bis zu Merchandising-Artikeln.
Gold,
es gab
okay.
Sehr. Ja, es gab also.
Nicht jede Redaktion läuft so gut in Deutschland.
Nein, das waren ich weiß nicht, ob die auch Gold da rumliegen hatten,
nein,
aber
ja,
es ging
klar.
Vermutlich um den Björn Höcketaler. Das ist leider kein Scherz. Es gibt einen Björn Höcketaler, den es im Online-Shop vom Kompaktmagazin gab. Es gab auf jeden Fall sehr einprägsame Bilder. Der Chefredakteur des rechtsextremistischen Kompaktmagazins hat den Einsatzkräften am frühen Dienstagmorgen, die halt auch seine Privaträume durchsucht haben, im Bademantel die Tür geöffnet. Und da gab es natürlich vor allem aus dem rechten Lager sofort die Kritik, die Medien seien vor Ort gewesen, hätten vorab Bescheid gewusst und habe eine bewusste Inszenierung gegeben. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen, sondern es gibt ehrlich gesagt genug andere Rechtsfragen, die sich in diesem Kontext jetzt stellen. Und die Aufregung ist doch relativ groß.
Ja, aber vielleicht, bevor wir jetzt zu den Rechtsfragen kommen, einmal ganz kurz, um alle Hörerinnen und Hörer zu Hause abzuholen, die das Magazin Compact vielleicht noch nicht kennen oder kannten. Was verbirgt sich dahinter genau?
Ja, ich glaube, man kann glücklich sein, wenn man darüber noch nie gestolpert ist, also in keinem sozialen Medium mal irgendwas in die Timeline gespült wurde. Das Compact Magazin trug die Unterzeile Die Stimme des Widerstands oder auch Magazin für Souveränität. Das sagt einem ja heutzutage schon so ein bisschen, wohin es geht. Also das ist ein relativ kleines Magazin. Das hatte wohl auch stagnierend eine Auflage von, ich sage jetzt mal nur 40.000. Zum Vergleich, der Spiegel hat in 2024 700.000er Auflage. Das erschien monatlich und ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen, ohne sich es zu sehr gemein zu machen mit dem Bundesinnenministerium, eine der lautesten Stimmen der sogenannten neuen Rechten. Es gab auch eine Webseite mit Nachrichten. Die Inhalte waren natürlich alle irgendwie ähnlich. Es gab mehr Meinungsbeiträge als Nachrichten. Es gab natürlich sehr selektiv ausgewählte Nachrichten. Es gab einen Online-Shop, wo unter anderem der Björn Höcke-Thaler verkauft wurde. Mehrere YouTube-Kanäle, also auch Compact TV. Also es gab, glaube ich, sogar täglich eine so eine Art Fernsehsendung, die halt auf YouTube übertragen wurde. Inhaltlich, ja, so das Übliche. Ein bisschen AfD-Sprachrohr, ein bisschen Pegida-Sprachrohr. Es gab Verschwörungstheorien, es gab jede Menge Antisemitismus, es gab Umvolkungsbehauptungen, ganz beliebtes Thema. So dieses übliche Narrativ, kriminelle Ausländer nehmen uns die Jobs weg.
Der große Bevölkerungsaustausch, ja.
Richtig, genau. Und es gab zum Beispiel auch einen jährlich verliehenen Preis namens Held des Widerstands. Also den haben dann mal Leute aus der Identitären Bewegung bekommen. Oder auch Pegida-Leute. Es ging gerne um Corona-Diktaturen, um Impfzwang. Remigration rettet Leben war ein recht beliebter Slogan offensichtlich. Ich meine, als man über solche Sachen noch eher gelacht hat, 2016, glaube ich, 2015 oder 2016, haben die mal den goldenen Aluhut bekommen. Ne? Also für die, ich glaube, in der Kategorie Blogger oder so, für diejenigen, die die absurdesten Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Nur 2016 war das irgendwie noch lustiger als heutzutage, ne?
Ja, also das ist ja heute natürlich auch in einem anderen Kontext, wenn man das so sieht mit dem erstarkenden Rechtsextremismus in Deutschland, da wird man ja schon ein bisschen nachdenklicher, wenn man diese Slogans hört. Das hat sich offenbar jetzt auch das BMI ja gedacht mit seinem Verbot. Worauf hat es das denn überhaupt gestützt und was sind die Gründe dafür?
Also Faeser hat eine Pressemitteilung rausgegeben, die, ich sag mal, sehr deutlich wird. Wir lassen nicht zu, dass ethnisch definiert wird, wer zu Deutschland gehört und wer nicht. Es gäbe antisemitische, rassistische, minderheitenfeindliche, geschichtsrevisionistische und verschwörungstheoretische Inhalte, heißt es in der Mitteilung. Die Compact GmbH agitiere gegen ein pluralistisches Gesellschaftssystem, das die Menschenwürde des Einzelnen achtet und die freie und gleichwertige Teilhabe aller Staatsbürgerinnen und Staatsbürger an der politischen Willensbildung vorsieht. Die Compact Magazin GmbH propagiere ein völkisch-nationalistisches Gesellschaftskonzept, das nach ihrer Ansicht ethnisch Fremde aus dem Staatsvolk ausschließen will. Die Menschenwürde würde evident missachtet der Menschen, die nicht in dieses ethnische Konzept passen.
Aber was ist denn die Rechtsgrundlage eigentlich für das Verbot?
Die Rechtsgrundlage ist, und es überrascht auf den ersten Blick mal, Artikel 3 des Vereinsgesetzes. Und zwar normiert Artikel 3 des Vereinsgesetzes mehrere Gründe für ein Vereinsverbot und Faeser, also das Bundesinnenministerium, stützt sich darauf, dass das Compact Magazin oder die GmbH in diesem Fall sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richte.
Ja, jetzt kommen wir ja zu dem entscheidenden, wieder mal sprachlichen Unterschied, auf den du ja oben schon hingewiesen hast, nämlich zwischen der Compact Magazin GmbH, also dieser der dahinter stehenden Unternehmen und dem Compact Magazin als solchem. Weil ich habe mich jetzt gefragt, also wenn das Vereinsgesetz angewendet wird, ist jetzt Compact das Magazin, ist das jetzt ein Verein oder dieses Unternehmen überhaupt?
Also es sind zwei Fragen. Einmal ist natürlich, das Magazin ist ein Presseorgan und verboten wurde aber die GmbH. Und ich glaube, dass sich deswegen Nancy Faeser auch sehr geärgert hat über die erstmalige Überschrift über dem Artikel, die eben lautete, Compact Magazin wird verboten, weil man dann natürlich sofort über die Frage stolpert, Moment mal, da wird ein Presseorgan verboten. Aber die erste Frage ist natürlich, wieso kann ich denn eigentlich über das Vereinsgesetz überhaupt ein Unternehmen verbieten? Es geht um zwei GmbHs, die Compact Magazin GmbH und ich glaube noch irgendeine Film GmbH, die da irgendwie drunter hingen. Beide wurden verboten und der Witz kommt jetzt. Im Vereinsgesetz heißt es ausdrücklich, dass auch eben Wirtschaftsvereinigungen verboten werden können. Also dass das Vereinsgesetz angewendet werden kann, wenn es um Verbote geht, wenn diese Wirtschaftsvereinigungen sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten. Das steht sowohl im Paragraphen 2 des Vereinsgesetzes und es steht aber auch ganz explizit nochmal im Paragraphen 17 Vereinsgesetz drin, dass eben das angewendet kann, werden kann auf Wirtschaftsvereinigungen. Und tatsächlich wird das aber noch gar nicht so lange gemacht, insbesondere was Presseorgane angeht, sondern erst so seit ein paar Jahren. Das ist noch eine eher neue Idee, übers Vereinsgesetz eben nicht mehr, keine Ahnung, Rockerclubs zu zerschlagen, die bundesweit agieren und irgendwie wahnsinnige Gewalttaten begehen, sondern sich da auch gegen, ich sag mal, Plattformen zu wenden. Aber von den meisten Sachen kriegt man ja als Normalbürger gar nicht so viel mit. Also wenn irgendwie ein Verein dicht gemacht wird, dann ist es ja für normale Menschen in aller Regel nicht so wirklich interessant. Tatsächlich etwas bekannter und auch in der breiten Öffentlichkeit bekannter war aber die Plattform links unten in die Media. Dort haben überwiegend anonym Menschen damals linksextremistische Inhalte gepostet und die wurde deshalb 2017 auch übers Vereinsgesetz verboten. Das war so ein bisschen nicht der erste Fall, aber ein sehr bekannter Fall eben, wo sich erstmals die Frage gestellt hat, ja Moment mal, wieso kann man denn übers Vereinsgesetz eigentlich Presseangebote verbieten? Man muss jetzt nicht der Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer sein, um sich das zu fragen. Also Jürgen Elsässer war sich echt noch nicht mal zu schade, von diktatorischen Maßnahmen des Regimes zu sprechen und vom schlimmsten Eingriff in die Pressefreiheit in Deutschland, wenigstens seit der Spiegel-Affäre 1962. Also größer hatte er es nicht.
Gut, ich meine, wenn man sich die bisherigen Schlagzeilen, die du eben so rekapitulierst, anguckt, dann fehlt es dem Mann ja jedenfalls nicht an Pathos, kann man zumindest mal sagen.
Nee, genau. Also um große Worte ist er nicht verlegen und auch um Pathos und Drama nicht. Aber natürlich kann man sich tatsächlich fragen, irgendwie verstößt denn nicht ein komplettes Verbot von Kompakt über eine Norm im Vereinsgesetz gegen die Pressefreiheit? Das ist ja schon irgendwie eine naheliegende Frage.
Ja, absolut. Also das habe ich mich auch direkt gefragt, als ich das gelesen habe und habe mich dann natürlich wieder an links unten in die Media erinnert. Dieses mutmaßlich linksextremistische Portal, das ja damals verboten worden ist. Und das Verbot hat ja auch dann gehalten vom Bundesverwaltungsgericht.
Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot sogar auch gehalten, obwohl die damaligen Kläger ähnlich argumentiert haben. Die haben nämlich damals gesagt, eigentlich sollte ja hier gar nicht die Vereinigung verboten werden, sondern die Internetplattform und damit quasi Pressefreiheit. Damals ging es eher noch um Rundfunkfreiheit, aber die Rechtsfrage ist eigentlich dieselbe. Und haben dann gesagt, man könne doch einen Eingriff in die Pressefreiheit gar nicht aufs Vereinsgesetz stützen, zumal das BMI gar nicht zuständig sei, weil Presserecht ja Landesrecht ist. Und das ist natürlich an sich erstmal auch richtig, aber das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, nö. Also damit kommen wir hier überhaupt nicht weiter. Hat alle Klagen abgewiesen gegen das Verbot von links unten in die Media damals. Und zwar übrigens auch in erster Instanz. Denn das Bundesverwaltungsgericht ist für Vereinsverbote, die bundesweit ausgesprochen wurden, sofort die erste Instanz. Damals hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, dass ein Presseorgan von dem Verbot betroffen ist, sei eben gerade keine Frage der Anwendbarkeit des Vereinsgesetzes. Das wird immer noch in der Literatur angezweifelt. Das haben sich auch mehrere, vor allem männliche Rechtsexperten, in den vergangenen Tagen zu Wort gemeldet, die das so ein bisschen verklausuliert in mehreren Publikumsmedien schon gesagt haben, so nach dem Motto, ja, geht das denn dann überhaupt über das Vereinsgesetz, wenn es Presse gibt? Das Bundesverwaltungsgericht hat aber damals gesagt, also das ist hier überhaupt nicht zu prüfen, es geht nicht um die Anwendbarkeit des Vereinsgesetzes, sondern wenn man das prüfen will, dann muss man das im Rahmen der Prüfung der Verbotsgründe machen und hat sich dabei bezogen auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018, die packen wir euch in die Shownotes und diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts heißt sogar Vereinsverbote. Und da hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, das prüfen wir erst auf der Ebene der Verbotsgründe. Und eben, es ist nicht per se ausgeschlossen, dass auch ein Presseorgan über das Vereinsgesetz geschlossen werden kann.
Wobei es lässt sich natürlich schon hören, wenn man sich die Argumentation ansieht und sagt, die Länder haben eigentlich die Hoheit über die Presse und der Bund möchte aber ein Presseorgan sozusagen aus dem Weg räumen und macht das dann eben mal über das Vereinsgesetz. Also, dass man da ein Störgefühl bekommt, ist natürlich schon irgendwie nachvollziehbar. Ne?
Total.
Auch wenn es natürlich, das jetzt keine juristische Argumentation ist.
Nein, ich hatte auch wirklich unmittelbar ein Störgefühl, aber wenn man in die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Vereinsverbote aus 2018 reinschaut, dann muss man sagen, das Bundesverfassungsgericht hat da offenbar, glaube ich, relativ wenig Störgefühl. Also in Sachen in die Media übrigens hat das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde dann gar nicht angenommen. Das heißt, über in die Media ist eigentlich in dem Sinne gar nicht inhaltlich entschieden worden. Das Bundesverfassungsgericht hat aber, auch das Bundesverwaltungsgericht, gesagt, und da ist unser Störgefühl auf juristisch übersetzt, dass der Schutz durch andere Grundrechte von einem Vereinigungsverbot nicht unterlaufen werden darf. Insbesondere dürfe ein Vereinigungsverbot nicht bewirken, dass auf diesem Wege untersagt wird, was die Freiheitsrechte sonst erlauben. Jetzt wird natürlich in den vergangenen Tagen gerade auch so aus konservativen Kreisen ein Narrativ bemüht, das gerade ja relativ hip ist. Also nach dem Motto, Meinungen, die der woken Ampelregierung nicht passen, sollen mundtot gemacht werden, auch wenn sie unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen. Und das muss man, glaube ich, in diesem Fall mal ganz klar auseinanderhalten. Das ist nämlich rechtlich betrachtet, und das schauen wir uns ja hier an bei Gerechtigkeit und Loseblatt, echt schon Quatsch. Da lohnt sich nämlich ein näherer Blick ins Gesetz, das hilft ja häufig, und in die schon zitierte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Denn bei einem Vereinsverbot geht es gerade nicht darum, dass die Grenze der Strafbarkeit erreicht sein müsste. Ein Verein kann aus drei Gründen verboten werden. Nämlich entweder, dass seine Zwecke oder Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen, oder dass er sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Und das BMI begründet hier eben mit der verfassungsmäßigen Ordnung. Es geht hier also gerade nicht darum, dass wir irgendwelche Äußerungen, Einzeläußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze hätten oder so, was ja einfach mal gern so ein Daueraufreger ist, die angeblich ja von der woken Ampelregierung alle untersagt werden sollen. Das brauchen wir nicht. Also es geht nicht darum, dass jetzt Gerichte einzelne Äußerungen auf ihre Strafbarkeit hin prüfen müssten, sondern hier geht es um eine Gesamtschau. Es geht um eine Gesamtschau sozusagen auch eines Großteils der Mitglieder.
Was machen die eigentlich so? Was ist deren Ziel zu sagen?
Genau, genau. Also die Vereinigung muss sich insgesamt gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten. Das steht übrigens nicht nur so im Vereinsgesetz, das steht sogar im Artikel 9. Also das steht im Grundgesetz in Artikel 9 Absatz 2. Und das Bundesverfassungsgericht betont, wir reden hier eben nicht von Strafrecht oder was auch immer, sondern das ist ein Instrument des präventiven Verfassungsschutzes. Auch interessant, das geht auch ziemlich drunter und drüber die letzten Tage, vor allem auch in den Publikumsmedien. Im Vereinsgesetz heißt es auch, übrigens auch in Artikel 9 heißt es, Vereinigungen, die einen dieser drei Fälle erfüllen, sind verboten. Also die müssen verboten werden. Es gibt kein Ermessen oder sowas. Das ist streitig. In der Literatur wird das vollkommen anders gesehen. Das sei immer noch eine Ermessensentscheidung, selbst wenn die eine der Voraussetzungen vorliegt. Das Bundesverfassungsgericht stellt sich da deutlich dagegen und sagt, nein, wer sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet, muss verboten werden.
Okay, also jetzt, gut, im Verwaltungsrecht ist es ja immer so, man muss ja Ermessensausübungen der Behörde und dann die grundrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung muss man ja immer noch so ein bisschen auseinanderhalten. Heißt das denn, wenn das Grundgesetz sagt, sind verboten, dass es hier auch gar keine Verhältnismäßigkeitsüberprüfung gibt?
Doch, darauf legt auch das Bundesverfassungsgericht Wert. Das sagt ganz deutlich, es muss, also Ermessen ist ja sozusagen Rechtsfolgenseite. Eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, gerade auch im Verhältnis zur Pressefreiheit, muss es auf jeden Fall trotzdem geben. Und da geht es dann vor allem um mildere Mittel als ein Totalverbot. Mir ist ehrlich gesagt nicht so richtig klar, wie mildere Mittel bei einem publizistischen Angebot aussehen sollten. Also ein nachträgliches Verbot, erschienene Artikel, eine Zensur vorab.
Also das bringt nicht mehr so viel, wenn sie einmal erschienen sind, ne?
Genau, und dann noch in Print. Ne? Also online kann man es zumindest wieder löschen, aber wenn so ein Printheft mal ausgeteilt ist an die Abonnenten, dann ist es halt auch in der Welt. Also so richtig klar sind mir mildere Mittel nicht, aber da gäbe es bestimmt kreative Menschen, denen irgendwie was einfallen würde. So, aber Verhältnismäßigkeit muss man prüfen, eben weil Grundrechte, die eben vor allem wie die Pressefreiheit, die da sind, dürfen eben nicht dadurch einfach unterlaufen werden, dass es ein Vereinsverbot gibt.
Okay, und wenn du jetzt mal so eine Prognose wagen solltest, meinst du, das Verbot, sofern das angefochten wird, dass das hält?
Also ich glaube, man kann sich sicher sein, dass das Verbot angefochten wird, es sei denn, es scheitert vielleicht an finanziellen Mitteln. Also man liest jetzt so in den letzten ein, zwei Tagen, dass es wohl der Kompakt Magazin GmbH nicht so besonders gut gehe. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass die vor das Bundesverwaltungsgericht und notfalls auch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen werden. Und dann müssen die halt entscheiden. Und die müssen darüber entscheiden, ob die Vereinigung als solche, Achtung, nach außen eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber den elementaren Grundsätzen der Verfassung einnimmt. Das ist die Definition des Bundesverfassungsgerichts, für sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten. Und das erinnert, ich glaube, das fällt jedem auf, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, ziemlich hart an die Parteiverbote. Und wenn ich das prognostizieren könnte, wenn ich damit auch wüsste, ob es für ein AfD-Parteiverbot reicht, dann säße ich entweder in Karlsruhe oder würde ein Buch schreiben und wäre sehr, sehr reich und dann säße ich auf einer Südseeinsel.
Ja, zum Glück kannst du das nicht, dann müsste ich den Podcast jetzt ganz alleine machen, das geht ja auch nicht, oder? Ja.
Monologe sind auch recht langweilig. Nee. So, also im Ernst, natürlich habe ich keine Ahnung, ob das, was das BMI gesammelt hat, ausreicht, um davon auszugehen, dass Kompakt sich in diesem Sinne gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet. Das ist die Aufgabe der Gerichte, das dann zu überprüfen. Aber ich denke, dass man zumindest mal ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass viele der bekannt gewordenen und in den vergangenen Tagen zitierten Äußerungen aus diesem Medium sich ganz sicher kämpferisch aggressiv zu elementaren Grundsätzen der Verfassung verhalten. Und dann ist es mit Sicherheit auch kein Zufall, dass in der Pressemitteilung des BMI eben sehr viel auf die Menschenwürde abgehoben wird, auf die Unterscheidung nach Ethnien, auf den Antisemitismus. Also der Chefredakteur, der jetzt schon viel zitierte Elsässer, Jürgen Elsässer, hat auch laut Bundesinnenministerium, das wird nämlich in der Verbotsverfügung auch zitiert, im Juni 2023 gesagt, und auch noch ein wichtiger Unterschied zu anderen Medien, wir wollen dieses Regime stürzen. Wir machen keine Zeitungen, in denen wir uns hinter dem warmen Ofen oder den Computer verziehen und irgendwelche Texte wie eine Laubsägearbeit auf den Markt bringen, sondern das Ziel ist der Sturz dieses Regimes. Wie gesagt, der Chefredakteur, also durchaus ja derjenige, der die Blattlinie vorgibt, und das ist mit Sicherheit, ich glaube, selbst bei der bestwilligsten Auslegung, die man da irgendwie wählen könnte, ganz weit außerhalb des Schutzbereichs jeglicher Pressefreiheit, wenn man von solchen Umsturzfantasien faselt und ausdrücklich das Pressemedium in den Dienst dieser Umsturzfantasien stellt. Ob das alles ausreicht für die Gesamtschau, für das Gesamtbild, ob das nur ein paar Freaks sind, die halt besonders krasse Artikel geschrieben haben, das weiß ich nicht. Dazu habe ich auch einfach nicht genug Einblick. Die haben aber wohl, ich glaube, fast 80 Seiten gesammelt an Unterlagen und an Nachweisen. Also ich glaube, völlig aus dem Off macht man das irgendwie ja auch nicht. Ich wollte einfach nur klarstellen, das war mir halt schon wichtig, dass das Verbot, wie das jetzt so vor allem aus konservativen und natürlich rechten Kreisen sofort insinuiert wurde, schon allein deshalb verfassungsrechtlich zweifelhaft wäre, weil es als Vereinsverbot ausgesprochen wird, obwohl es halt Medien betrifft oder womöglich, weil keine Straftaten vorlägen. Das ist jedenfalls schon mal Quatsch. Es entspricht jedenfalls nicht der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Also ich glaube, dass tatsächlich eine Entscheidung aus Karlsruhe darüber sehr, sehr spannend werden könnte. Da ist einfach noch nicht viel Literatur da. Das haben wir auch in der Vorbereitung festgestellt, dass es extrem wenig gibt bisher zu diesen Fragen. Und von daher glaube ich, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, wie da eigentlich sozusagen, wie das austariert wird zwischen Vereinsverbot des Staates, was dann eben doch ein relativ einfaches und ein relativ krasses Mittel ist, um Pressemedien sofort zuzuschlagen.
Ja, also auf jeden Fall, da lohnt sich definitiv ein sensibler Blick drauf. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem kompakten Magazin also momentan? Was ist jetzt die Folge von diesem Verbot?
Das ist schon ganz schön krass. Also die GmbHs sind aufgelöst, die Webseiten sind offline, alle Accounts in den sozialen Netzwerken sind verboten. Ich habe vorhin mal kurz zu random reingeschaut, also ich habe auch keinen mehr gefunden. Die Kennzeichen dürfen nicht mehr verwendet werden, da ist eine riesen Latte an Kennzeichen, die man nicht mehr benutzen darf. Es ist auch verboten, Ersatzorganisationen zu bilden oder andere bereits vorhandene Organisationen als Ersatz fortzuführen. Und das ist auch alles sofort vollziehbar. Ne, sieht man, es ist alles jetzt hier schon gerade dicht, man kann nichts mehr sehen vom Kompaktmagazin.
Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr meine Björn Höcke Goldmünze bestellen oder was?
Nicht nur das, auch die AfD in Brandenburg hat ein Problem, denn ihr fehlt eine Bühne. Und das war mir tatsächlich auch gar nicht, das war mir tatsächlich auch gar nicht so klar. Das gesamte Vermögen von Kompakt ist beschlagnahmt worden. Das kann man sich ja irgendwie noch vorstellen, wenn man sagt, so, das wird verboten. Aber auch Forderungen von Dritten und auch Sachen von Dritten, die bei Kompakt zum Beispiel eingelagert waren oder so, werden beschlagnahmt, wenn sie die gesetzeswidrigen Bestrebungen der Organisation oder des Vereins halt fördern. Und da konnte man dann gestern schon beim Spiegel lesen, dass die AfD jetzt eben eine Bühne vermisst. Die hatte sie nämlich gemietet bei Kompakt. Mit der wollte sie Landtagswahlkampf in Brandenburg machen und hat sich schon beschwert, dass sie jetzt weder die Bühne kriegt aber und die Miete auch nicht zurück, denn die ist ja auch beschlagnahmt worden. Und es handelte sich wohl um eine Miete im hohen fünfstelligen Bereich. Und Meldungen von heute, also Donnerstag, hat auch der Pressegroßhandel die Belieferung von Supermärkten und Tankstellen mit den Magazinen und so schon eingestellt. Und eBay hat nach eigenen Angaben alle Kompaktartikel von der Plattform genommen. Also im Moment sind die erstmal wirklich platt und auch für...
Ausradiert sozusagen.
Ja, ja, und auch für alle Geschäftspartner, also alle, die mit denen Geschäfte machen, das betrifft ja auch, keine Ahnung, Arbeitnehmende, das betrifft freie Mitarbeitende und so weiter. Also das zieht wirklich jetzt riesige Kreise, von denen ist jetzt einfach gerade mal gar nichts mehr zu holen. Und wenn man da bei denen irgendwas hatte, ist das auch gleich mit weg.
Das ganz große Rad.
Jetzt kommen wir vom rechten Rand zum Rand der Gesellschaft. Denn dort stehen oft Menschen, die wegen Schwarzfahrens oder, wie wir Juristinnen und Juristen sagen, Erschleichens von Leistungen, das ist geregelt in § 265a des Strafgesetzbuchs, verurteilt werden. Was für die meisten Menschen irgendwie so ein bisschen eine Art Kavaliersdelikt ist, das eher selten vorkommt und im Zweifel durch Zahlung des erhöhten Beförderungsentgelts behoben werden kann, ist für manche existenzbedrohend. Max, du hast dir dazu diese Woche einen besonders krassen Fall angeschaut, der nun sogar zum Bundesverfassungsgericht gehen soll.
Ja, und ich würde dazu erstmal gerne eine Geschichte erzählen. Und dieser Geschichte geht es um Herrn K. Herr K., der ist als Teil einer deutschsprachigen...
Das klingt ja schon wie der Beginn eines Kafka-Werks.
Ja, vielleicht wird es das ja auch.
Warte mal. Dann leg mal los. Okay, jetzt liegt die Latte hoch.
Herr K. ist als Teil einer deutschsprachigen Minderheit in Siebenbürgen in Rumänien aufgewachsen, hatte eine schwere Kindheit. Das klingt jetzt auch so ein bisschen klischeehaft, aber es war wirklich so, gewalttätiger, alkoholkranker Vater. Die Mutter ist dann mit ihm abgehauen und mit seinen zwei Schwestern nach Deutschland, haben dann hier mehr oder weniger immer so rumgekrebst, in Armut gelebt. Er hat auch eine Lernschwäche, musste Klassen wiederholen, hat dann mit Mühe und Not den Abschluss auf einer Förderschule noch geschafft, hat dann auch eine Berufsausbildung abgeschlossen. Er hat einen Gesellenbrief in der Hand am Ende, die ihn aber auch trotzdem nur in fachfremde so Gelegenheitsjobs quasi geführt hat. Also er hat im Getränkegroßhandel gejobbt, war Hilfsarbeiter bei Montagen, also hat so schwere körperliche Arbeit verrichtet. Faulheit konnte man jetzt wahrlich nicht vorwerfen. Mit 13 Jahren hatte er schon angefangen, Drogen zu konsumieren. Das fing dann erstmal an mit so den klassischen Einstiegsdrogen, also Alkohol, Tabak, Cannabis. Später wurde es dann härter, da kamen dann Benzodiazepine und Kokain dazu, dann auch noch Heroin, das ihn dann schwer abhängig gemacht hat. Und das dann mit all den gesundheitlichen und auch sonstigen Folgewirkungen. Also er hat seinen Führerschein, seine Fahrerlaubnis verloren, hat seinen Job verloren, weil er für Montage natürlich viel reisen musste und das ohne Auto nicht mehr konnte.
Das ist ja eine total klassische Abwärtsspirale, ne?
Ja, absolut. Aber deswegen wollte ich das auch erzählen, weil das einfach, das illustriert so ein bisschen, wie Leute in sowas reinrutschen. Aber das ist ja ein sehr langer Vorlauf. Deswegen.
Erst hat man keinen Führerschein mehr, dann hat man keinen Job mehr, weil man den Führerschein braucht. Und irgendwann hat man keine Wohnung mehr, weil man keinen Job mehr hat.
Richtig, genau. Eben seine Wohnungen sind nämlich auch gekündigt worden. Er hat dann auch über ein Jahr auf der Straße gesessen, beziehungsweise dann in solchen Minderwohnheimen gelegentlich mal gewohnt, wo er wohl traumatische Erfahrungen gemacht haben muss. Ich habe jetzt nicht genauer nachgefragt, was sich dahinter verbirgt. Er hat es immer wieder versucht, so ein bisschen so da rauszukrabbeln aus diesem Loch. Ja, hat zwischenzeitlich dann einen Job gefunden in der Wäscherei, hat einen gesetzlichen Betreuer, der ihm dann auch ermöglicht hat, dass er wieder eine Wohnung bekommen hat. Dann hat er aber einen Bandscheibenvorfall erlitten, war dann erwerbsunfähig, ist in Depressionen gerutscht. Also im gut Deutschen ging es wirklich wieder beschissen. Wie eigentlich, glaube ich, die meiste Zeit seines Lebens, wenn man ehrlich ist, wenn man das so liest.
Und immer wieder, wenn er sich gerade berappelt hatte, dann hat ihn wieder irgendwas umgehauen.
Genau, also so muss man es wirklich sehen. Also es ist immer, hat ihn wieder das Schicksal getroffen. Und dann hat er es wieder probiert, hat sich wieder aufgerappelt, hat so ein Substitutionsprogramm angefangen, ein Einzimmer-Apartment am Stadtrand gemietet. Also das nicht selber, sondern das war Grundsicherung, wovon er gelebt hat. Das Amt hat das natürlich dann bezahlt. Hat aber trotzdem natürlich auch kein Auto, was ja gleich noch wichtig wird. Hat dann zu Hause rumgesessen.
Und keinen Job offensichtlich.
Nee, keinen Job, genau, ja. Weil er konnte nicht mehr arbeiten, einfach körperlich schon. Hat dann viel zu Hause gesessen, Kreuzworträtsel gelöst, Bier getrunken, ab und zu mal seine Mutter und seine Schwestern besucht. Aber das war es im Wesentlichen auch, was er da so gemacht hat in dieser Zeit.
Ja, das ist schon, also wie es im Buche steht, ne? Und trotzdem ist halt jede einzelne dieser Lebensgeschichten ein Drama. Und ich nehme an, dass die Tatsache, dass er jetzt weder ein Auto hat, noch Geld, noch irgendwas zu tun, uns dann bald zum Schwarzfahren führt.
Genau. Bei Herrn K. kommt dann doch relativ schnell auch einiges an Vorstrafen zusammen. Er hatte dann, glaube ich, bis zu seinem 45. Lebensjahr 17 Einträge im Strafregister. Also die Klassiker wirklich erschleichen von geringwertigen Leistungen. Versuchte geringwertiger Ladendiebstahl. Hin und wieder eben natürlich.
Und BTM.
Ja, genau, BTM-Delikte, weil klar war der auch eben, ich weiß nicht, ob er dann noch süchtig war in dem Sinne, aber irgendwas hat er dann mal noch konsumiert mal wieder. Oder auch eben vorher schon, bevor er dieses Substitutionsprogramm gemacht hat. Und ist dann natürlich damit auch einfach ins Fadenkreuz der Justiz, wie man so schön sagt, geraten. Also ist dann mehrfach verurteilt worden. Beim ersten Mal Schwarzfahren ist noch eingestellt worden, dann wurde dann eben bestraft wegen den Betäubungsmitteldelikten, wegen Ladendiebstahl, hat dann erstmal Geldstrafen bekommen durch einen Strafbefehl, also ohne Hauptverhandlung, wie das halt so anfängt bei so Kleinkriminalität. Ne? So, und dann ging es aber auch weiter mit Anklagen, die dann nach und nach zu höheren Geldstrafen geführt haben.
Und da kommen wir jetzt in den Problembereich, ne? Denn Geld hat Herr K. ja nicht.
Genau, das ist ja so das typische Phänomen von Armutskriminalität. Der Jurist sagt so schön, Geld hat man zu haben, aber manche haben es halt nicht. Ne? Und wenn man dann so eine Geldstrafe bekommt und die nicht bezahlen kann und die auch nicht durch gemeinnützige Arbeit irgendwie abwenden kann, weil er konnte ja nicht arbeiten, ja, was passiert dann? Ersatzfreiheitsstrafe. Das heißt, man wandert dann doch in den Bau auf gut Deutsch. Die Strafen sind dann sukzessive auch immer härter geworden. Das ist so eine Art Eskalationslogik. Einmal kriegst du einen auf die Finger, beim nächsten Mal ein bisschen härter. So läuft es ja. Mit Vorstrafen sind ja immer dann in der Strafzumessung eben einzustellen. Und je mehr sich da ansammelt, desto härter werden eben auch die Strafen. Dann hat er wegen Leistungserschleichung wieder mal 2 Monate Freiheitsstrafe das erste Mal da bekommen auf Bewährung. Dazu noch eine Geldauflage, die er natürlich auch wieder nicht bezahlen konnte. Das Problem war auch so ein bisschen, dass er mit so Behördenangelegenheiten auch total überfordert war. Also wenn er Post irgendwie vom Gericht bekommen hat oder so, dann hat er sich oft schon gar nicht getraut, das überhaupt zu öffnen, weil er damit auch wahrscheinlich vielleicht auch nicht verstanden hat, was drin stand, auch Angst davor hatte.
Und weil man ja immer noch hoffen kann, dass wenn man ganz fest die Augen zumacht, einen niemand sieht.
Ja, es ist wirklich, also es ist echt schlimm, das sich vorzustellen. Also er hat dann Zahlungsaufforderungen bekommen.
Also und das sammelt sich dann alles so vor seiner, wahrscheinlich auf seinem Komödchen, stelle ich mir so vor, in seiner Einzimmerwohnung. Und irgendwann steht dann die Polizei vor der Tür.
Genau, die standen dann tatsächlich mit einem Haftbefehl eines Tages bei ihm vor der Tür, wegen Bewährungswiderruf. Er musste dann für 2 Monate in die JVA. Dann hat das anschließend, Stichwort, er rappelt sich immer wieder auf, zumindest für kurze Zeit, geschafft, 2 Jahre lang ohne neue Straftat zurechtzukommen. Und dann ist er aber wieder runtergesackt, hat gleich innerhalb eines Monats ist er dann 2-mal ohne Fahrschein erwischt worden in der Bahn.
Wo muss der Mann denn immer hin? Also wieso fährt er denn ständig Bahn eigentlich? Das könnte man sich ja auch mal schenken.
Der fährt deshalb Bahn, weil er musste immer zum Arzt. Also er musste 3-mal wöchentlich zum Arzt, wahrscheinlich auch wegen seines Bandscheibenvorfalls und den Folgen davon, beziehungsweise auch wegen der Methadonausgabe, die da, glaube ich, in einer anderen Stadt stattgefunden hat. Und das hat ihn dann so 20 Euro pro Woche gekostet, was ziemlich viel Geld ist, wenn man von Grundsicherung lebt. Ne?
Vor allem am Ende des Monats.
Genau, da ist ihm dann immer das Geld ausgegangen und dann ist er halt eben mal ohne Ticket in die Straßenbahn gestiegen.
Das ist ja jetzt auch kein Delikt, bei dem man als Normalbürger sagt, mein Gott, das ist ja super kriminell. Ne? Also ich glaube, so ehrlich kann man ja auch als Juristin sein, dass man denkt, naja, komm, einmal Bahn fahren ohne Ticket. Wer hat das nicht schon gemacht, sozusagen?
Ja, genau. Es gibt ja auch keine, man kennt es ja in anderen Ländern, das ist ja ein bisschen anders. Also wenn man mal in den USA gewesen ist, da gibt es ja wirklich so Schranken, wo man es vorhalten muss zum Beispiel. Das ist in vielen anderen Ländern auch so.
Genau, man kommt ja häufig gar nicht auf den Bahnhof dann, ne?
Ja, genau. Außer man springt über die Schranke und dann wird man wahrscheinlich von irgendeinem sehr amerikanischen Security-Menschen umgetackelt. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls in Deutschland ist das ja nicht so, sondern es gibt keine Einlasskontrolle. Auch Kontrolleure in der Bahn trifft man jetzt auch nicht jeden Tag unbedingt. Und wenn man jetzt jeden Euro umdrehen muss, dann kommt man sicherlich schon mal in die Versuchung, einmal ohne Fahrschein vielleicht einzusteigen und sich diese 2,90 Euro zu sparen.
Und er ist aber wieder geschnappt worden.
Ist geschnappt worden, genau. Und dann ist es wieder, an seiner Angst vor Behördenschreiben auch so ein bisschen gescheitert. Er hat eine Ladung zur Hauptverhandlung bekommen. Die hat er gar nicht geöffnet, weshalb er natürlich auch nicht zur Hauptverhandlung erschienen ist. Und dann hat ihn das Gericht per Strafbefehl, und jetzt werden vielleicht einige Strafverteidiger oder strafrechtsaffine Menschen da draußen hellhörig, zu 6 Monaten auf Bewährung verurteilt, plus eine Geldauflage. Der Witz ist, das geht eigentlich gar nicht ohne Verteidiger, denn Paragraph 407 Absatz 2 Satz 2 StPO schreibt vor, dass bei einer Verurteilung zur Freiheitsstrafe, also per Strafbefehl, das heißt ja, ich werde ja dann vor Gericht, es guckt sich hier niemand den Angeklagten an, also es ist ja rein schriftliches Verfahren. Er hat dann anschließend eine Bewährungshelferin bekommen und das muss man sagen, war echt ein Glück für ihn. Das war wirklich so gefühlt der erste Mensch, der sich mal wirklich um ihn gekümmert hat als Menschen. Und die hat dann erstmal dafür gesorgt, dass ihm die Geldauflage wenigstens erlassen worden ist, hat ihn zur Suchtberatung geschickt. Dann hat sich auch wieder sein Leben so ein bisschen gebessert. Dann ist er wieder beim Schwarzfahren erwischt worden. Und jetzt reichte es der Justiz. Jetzt wird er in der Hauptverhandlung, wo er dann auch kommt, zu 4 Monaten verurteilt, ohne Bewährung. Das Ganze hat laut amtlichem Protokoll ganze 28 Minuten gedauert, also diese ganze Verhandlung. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hat ihm im Plädoyer vorgehalten, sie raffen es einfach nicht. Das Gericht hat das offenbar ähnlich gesehen. Er hatte jedenfalls dann auch keinen Verteidiger wieder, der brauchte er ja jetzt auch nicht. Es war ja eine Hauptverhandlung, eine richtige. Da Pflichtverteidigung gibt es nur unter besonderen Voraussetzungen, die alle nicht erfüllt waren. Dementsprechend war auch niemand da, der jetzt irgendwie auf mildernde Umstände hinweisen konnte, die ja in seinem Leben durchaus zu finden gewesen wären. Und das Problem für ihn war, er hat ja nicht nur diese, also er hat diese 4 Monate bekommen, aber das Problem war dann eben auch, wenn das Urteil rechtskräftig würde, dann würde ihm wahrscheinlich auch eine Bewährung, die noch lief, in anderer Sache widerrufen und dann würden aus diesen 4 mal eben 10 Monate Freiheitsstrafe.
Und jetzt hat er aber einmal im Leben Glück.
Genau, weil seine Bewährungshelferin sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, das ist ja eine Riesenungerechtigkeit. Also die hat ja wahrscheinlich auch schon einiges gesehen, aber sowas anscheinend dann doch noch nicht. Hat ihn dann an 2 Anwälte vermittelt, die ihn pro bono unterstützten und in der Berufung dann letztlich nur gegen den Strafausspruch vorgegangen sind und haben dann zumindest erwirkt, dass die Verurteilung nochmal zur Bewährung ausgesetzt wurde.
Und jetzt zieht Herr K. aber vors Bundesverfassungsgericht. Was hat er denn da jetzt vor? Also geht es jetzt um diese ganze Problematik § 265a? Die Norm steht ja seit sehr, sehr vielen Jahren in der Kritik.
Ja, darum geht's eigentlich gerade nicht. Also seine beiden Rechtsbeistände, die Rechtsanwälte Jessica Hammett und Sebastian Sobotta, schreiben auch in ihrer Verfassungsbeschwerde, dass sie sich explizit nicht gegen diese Norm wenden, also dass sie die nicht angreifen wollen, verweisen dazu darauf.
Also sie wollen nicht grundsätzlich die Strafbarkeit des Schwarzfahrens angreifen, mal auf Deutsch gesagt, sondern genau. Es geht ihnen hier wirklich nur um die Strafhöhe in diesem einzelnen Fall.
Ja, weil sie sagen, es gibt ja auch Reformbestrebungen der Bundesregierung, die sie natürlich auch begrüßen. Das BMJ hat ja im vergangenen Jahr ein Eckpunktepapier auch dazu vorgelegt. Also die Koalition hatte sich ja ohnehin vorgenommen, das StGB mal ein bisschen auszumisten. Und darunter fiel dann eben auch die Strafbarkeit des Schwarzfahrens. Und das hatte das BMJ schon gesagt, dass man das eigentlich, diese Tatbestandsalternative im Erschleichen von Leistungen, die Beförderung durch ein Verkehrsmittel, in OVI-Tatbestand, also in Ordnungswidrigkeit, überführen möchte. Mhm. So, dementsprechend geht es jetzt in dieser Verfassungsbeschwerde hier wirklich nur um diesen konkreten Einzelfall. Und es geht vor allem darum, dass er 4 Monate Freiheitsstrafe bekommen hat, wohlgemerkt, wie gesagt, ohne Bewährung, für eine Fahrt ohne Ticket, das 2,90 Euro gekostet hätte.
Was ist dann das rechtliche Argument?
Ja, das rechtliche Argument ist, es gibt so einen Grundsatz der tat- und schuldangemessenen Strafe, den sie aus Artikel 1 Absatz 1, also der Menschenwürde in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz ableiten. Und um das so ein bisschen zu argumentieren, warum das ein krasses Missverhältnis einfach ist, ziehen sie dann aber doch wieder die ganze Kritik an Paragraph 265a heran, sodass sich die Verfassungsbeschwerde dann in Teilen schon auch wie ein Angriff auf die Norm liest, auch wenn sie das formell eigentlich nicht ist, sondern sie sich nur gegen diese Verurteilung wehren. Die beiden Rechtsanwälte haben mir die freundlicherweise mal gezeigt, was sie da so rügen. Und erstens mal das eine Argument, das krasse Missverhältnis, einfach, was ich ja schon gesagt habe, zwischen Schadenshöhe und Strafe. Also in dem Fall waren es, glaube ich, wie gesagt, 2,90 € und er kriegt dafür jetzt 4 Monate ohne Bewährung. In der polizeilichen Kriminalstatistik ist auch ausgewiesen, dass, glaube ich, über 70% der Fälle unter 15 Euro Schadenshöhe betreffen. Also das ist jetzt auch kein Ausnahmefall, dass das so ein Missverhältnis ist.
Ja, die Leute fahren ja normalerweise nicht mit dem ICE von Hamburg nach München, ne, sondern nee, die fahren genau. Halt irgendwie in die Nachbarstadt. Das sind ja immer winzig kleine Beträge.
Ja, ja, und es trifft vor allem eben auch Leute, die sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung haben. Also die meisten Verurteilungen erfolgen erstmal zu Geldstrafen. Also das ist sowieso schon jetzt eher ein Ausnahmefall, dass er da eine Freiheitsstrafe bekommen hat. Aber diese Geldstrafen, die landen auch immer in einer sehr niedrigen Tagessatzhöhe. Also das lässt darauf schließen, dass das alles Menschen mit geringem Einkommen sind.
Und trotzdem können sie die Geldstrafe oft nicht bezahlen.
Ja, ja, genau, die dann eben diese Geldstrafe nicht bezahlen können und dann das auch trotzdem wieder in Ersatzfreiheitsstrafe vielleicht landen. In der kriminologischen Literatur kann man auch nachlesen, dass da viele Betroffene eben Sozialhilfebezieher sind. Also das ist, glaube ich, relativ gut nachgewiesen, dass das vorwiegend Leute mit sehr wenig Geld betrifft, also klassische Armutskriminalität eben ist.
Dann gibt es ja auch immer noch das Argument, naja, wenn ich irgendwie ohne Parkschein parke, dann wandere ich ja auch nicht am Ende dafür in den Bau. Wo ist denn da der Unterschied?
Ja, genau. Das ist auch tatsächlich sowas, was angeführt wird. Also, dass das eigentlich dem Strafrecht auch fremd ist, dass das bloße Nichtbezahlen einer Geldschuld eine Strafbarkeit begründet. Da wird eben dieser Vergleich gezogen zum Parken ohne Parkschein. Es gibt ja noch andere Sachen, die man heranziehen könnte, die unter Strafe stehen, wie zum Beispiel Steuerhinterziehung. Aber diese Tatbestände, die weisen dann immer noch andere zusätzliche Elemente auf, die dann strafbarkeitsbegründend sind. Also bei einer Steuerhinterziehung sagt man, das ist so ein täuschungsähnliches Verhalten, wenn ich eben Dinge nicht angebe zum Beispiel. Das muss man sich auch mal vor Augen halten, das Bundesverfassungsgericht, klingt ja wahrscheinlich noch den meisten Leuten im Ohr, sagt ja immer, das Strafrecht ist das schärfste Schwert des Rechtsstaates und ist die Ultima Ratio. Und wenn man sich das so anguckt, kann man da natürlich schon gewisse Zweifel dran bekommen.
Mal unabhängig von der Rechtsdogmatik muss man ja auch mal sagen, dass die Bestrafung von Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrern den Staat enorm viel Geld und Ressourcen kostet. Das kann ja auch ein pragmatisches Argument sein, um zu sagen, naja, nehmen wir das vielleicht mal aus der Strafbarkeit raus.
Ja, das stimmt. Da gibt's auch also einen ganz interessanten Aufsatz, den ich noch gefunden habe in der Kripoz, also der kriminalpolitischen Zeitschrift. Den packen wir euch auch gerne mal in die Shownotes rein. Da hat man mal versucht auszurechnen, so annäherungsweise, was das Ganze denn im Jahr eigentlich kostet. Und in summa summarum, also die haben dann zusammengerechnet die Arbeitsstunden für Polizei, Justiz, Justizvollzug, sind sie auf eine Endsumme von 114 Millionen Euro im Jahr gekommen. Also das ist jetzt nicht 100% belastbar, aber das so in der Größenordnung wird sich das wahrscheinlich bewegen.
Also es ist jetzt natürlich auch, wenn wir vor allem an die Summen denken, die gerade in der aktuellen Haushaltseinigung so im Gespräch sind, ist es natürlich noch keine Riesensumme, aber es ist jetzt eben auch nicht wenig, wenn man sich überlegt, dass es halt um Bagatellkriminalität am untersten Rand geht. Warum ist denn 265a eigentlich immer noch da?
Man könnte natürlich dann auch sagen, ehrlicherweise ist jetzt nicht so, dass die Handlung gar keinen Unrechtsgehalt hätte. Also klar, ich kann naturgemäß jetzt nicht wie beim Diebstahl irgendeine Sache wegnehmen jemand anderem, aber ich nehme ja trotzdem eine Dienstleistung, die kommerziell angeboten wird.
Einen geldwerten Vorteil quasi.
In dem Wissen, dass ich dafür nichts bezahlt habe. Ja. Und man hört ja auch oft so das Argument, Zahlungsansprüche private Unternehmen, die werden hier mit staatlichem Zwang durchgesetzt. Das ist natürlich richtig, aber das kann ich genauso auch auf den Ladendiebstahl übertragen. Also es gibt schon ein paar Argumente dafür, ob das jetzt die besseren sind, das lasse ich jetzt mal dahingestellt.
Also unserem Herrn K. würde es ja jetzt zumindest für den Moment auch nicht mehr helfen, wenn der 265a jetzt mal reformiert wird oder weggemacht wird, wie auch immer. Wie stehen denn seine Anwälte und sein Anwalt zu der Verfassungsbeschwerde? Also glauben Sie, dass Sie damit tatsächlich überhaupt was ausrichten können? Ich meine, bekanntlich werden die allermeisten Verfassungsbeschwerden ja gar nicht angenommen.
Ja, also ich habe mich gestern mal mit Herrn Sobotta unterhalten an seiner Beistände und der arbeitet also eigentlich nur nebenbei so ein bisschen als Anwalt, sonst eher an der Uni Mainz im Projekt Erste Rechtshilfe, wo die eben kostenlose Vertretung für solche Menschen anbieten. Und der hat gesagt, ich habe es ihm so entnommen so ein bisschen, dass das auch ein bisschen Signalwirkung haben soll. Also dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz fest davon ausgeht, dass das BfR diese Verurteilung aufheben wird, hat den Hintergrund, Strafzumessung ist eigentlich so eine ureigene tatrichterliche Aufgabe, wo das BfR nicht gerne dran geht. Sondern man will auch einfach mal aufzeigen, an diesem Fall, den ich ja jetzt eben dann geschildert habe, zu was für krassen Ausnahmefällen das auch kommen kann bei solchen Bestrafungen. Und er sagt, sein Fall, also der Fall von Herr K., veranschaulicht, wie unnachgiebig die Strafjustiz mit sozial benachteiligten Menschen umgeht, obwohl die schädlichen Auswirkungen sogenannter kurzfristiger Freiheitsstrafen kriminologisches Allgemeinwissen sind. Also das zeige sich auch bei anderen.
Na gut, das ist halt eine klassische strategische Prozessführung, ne? Mit der es jetzt nach Karlsruhe geht. Ist denn schon absehbar, ob und wann jetzt 265a tatsächlich aus dem StGB gestrichen wird?
Nee, also es gibt ja wie gesagt dieses Eckpunktpapier, das BMJ, wo drin steht, dass man das überführen möchte in einen OVI-Tatbestand. Allerdings liegt das jetzt auch schon seit einigen Monaten auf dem Tisch und daraus ist bisher nach meinem Kenntnisstand jetzt noch nichts geworden.
Vielleicht ist das Ganze jetzt zumindest zeitlich ganz gut platziert. Ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, das Sommerloch kommt langsam. Da hat man ja durchaus manchmal Zeit für solche Themen und vielleicht hilft ja jetzt die Verfassungsbeschwerde von Herrn K. dabei, das gesamte Thema Armutskriminalität, das sich immer irgendwie so kumuliert im Schwarzfahren, nochmal auf den Tisch zu bringen.
Überraschung!
Und jetzt kommen wir zum Schluss mit einem Fall aus der Kategorie, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Es geht um die Bezeichnung einer transsexuellen Person und zwar als Transe und die Frage, ob das per se abwertend ist. Hierzu gibt es von Anfang des Monats eine Entscheidung des OLG Frankfurt am Main. Max, was war da los?
Ja, es ging um einen Rechtsstreit zwischen einem Blogger und einer Transperson, die auch als Aktivistin bekannt war im Netz, die sich schon seit vielen, vielen Jahren gegen Transfeindlichkeit öffentlich engagiert wohl. Und die waren eben beide schon so in so einen verbalen Schlagabtausch online geraten zuvor. Also da gab es eine gewisse Vorgeschichte. Und dann hat dieser Blogger auf seinem Blog eben einen Eintrag veröffentlicht, also so ein Beitrag mit der wahnsinnig kreativen und intellektuell fast schon überfordernden Überschrift "Totalitär tickende Transe zieht den Schwanz ein".
Darauf muss man erstmal kommen. Ja, da hat sich die Dame gewehrt offensichtlich.
Ich glaube, ich rufe den auch das nächste Mal an, wenn ich eine gute Überschrift für einen Artikel suche. Der Mensch hat da offensichtlich ein großes Talent.
Du weißt aber schon, dass ich die freigebe, oder? So, also die Dame wollte sich das jetzt nicht gefallen lassen und ist vors Landgericht Frankfurt gezogen und dann auch vors OLG.
Genau, also das Landgericht hat ihr schon mal im Eilverfahren Recht gegeben und sie hat jetzt auch in der Berufung vor dem OLG hat sie weiterhin Recht bekommen.
Und das, wo der Blogger doch bestimmt gesagt hat, Meinungsfreiheit.
Ja, na klar hat er Meinungsfreiheit gerufen, aber der Pressesenat am OLG ist dem jetzt auch nicht gefolgt. Der hat gesagt, ja klar, der Blogger habe hier eine Meinungsäußerung getätigt, dafür liegt die Latte ja auch nicht allzu hoch. Die im Übrigen auch nicht die Grenze zur Schmähkritik überschreite, so das OLG Frankfurt.
Ganz kurz, das ist keine Schmähkritik?
Nee.
Zieht den Schwanz ein? Also totalitär tickende Transe zieht den Schwanz ein, ist keine Schmähkritik?
Ja, man möchte es meinen, aber die Grenzen dafür sind wirklich sehr eng. Also um Schwerkritik handelt es sich eigentlich auch nur dann, wenn du jetzt gar keinen Sachbezug mehr in der Äußerung hast. Also wenn es gar keinen Anknüpfungspunkt für eine Auseinandersetzung in der Sache mehr erkennbar ist und es wirklich einzig und allein nur um die Herabsetzung geht. Und hier muss man jetzt schon sagen, ja, es ging offenkundig um eine Herabwürdigung dieser Transaktivistin. Aber die stand ja nicht ganz für sich allein, sondern die hatte eben, so hat das Gericht das zumindest auch bewertet, einen Bezug zu diesen vorherigen Auseinandersetzungen, die beiden hatten.
Okay, am Ende wurde ihm die Äußerung ja trotzdem untersagt, weil?
Genau, und zwar aufgrund einer Abwägung, die dann eben zu treffen ist, zwischen dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der Meinungsfreiheit. Und da hat das OLG gesagt, hier mit dem Wort Transe überwiege dann eben die Verletzung des Persönlichkeitsrechts, weil dem nach allgemeinem Sprachgebrauch ausschließlich eine abwertende Bedeutung zukomme. Also es handelt sich um ein Schimpfwort, das in hohem Maße verletzend und diskriminierend sei, hat das Gericht gesagt.
Und, kann man wohl sagen, ja.
Ja, das kann man wohl sagen. Und der Zusatz zieht den Schwanz ein, das haben sie auch nochmal gewürdigt extra, weil dadurch der Durchschnittsleser eine sexuelle Nebenbedeutung entnehme, ja, die im Kontext mit einer Transfrau dann in besonderem Maße nochmal herabsetzend wirke.
Ja.
Ja, die Urteilsgründe dazu liegen ja natürlich noch nicht vor, aber ich habe mir mal die Vorinstanz angeguckt und die hat da auch schon ein paar erhellende Ausführungen zu gemacht. Die hat auch einfach mal im Wörterbuch nachgeschaut und da steht da drin, dass der Begriff Transe eben in überwiegend abwertender Intention verwendet wird und für sich genommen eine abwertende Beschreibung einer Transfrau dann eben ist. Also haben sie daraus geschlossen. In der Online-Version des Dudens sei auch angegeben, dass der Begriff umgangssprachlich abwertend sei. Und es handelt sich, so sagt dann das Landgericht, um eine Formulierung mit transphobem Charakter, die mit einem unzulässigen Äußerung wie zum Beispiel Schwuchtel auch vergleichbar sei. Und außerdem würde man durch Transe auch den Unterschied, weil Transe ist wohl auch ein herabwertender Begriff für Transvestiten, die natürlich nicht zu verwechseln sind mit transsexuellen Personen. Und die würden dann eben auch in eins gesetzt und deren maßgeblicher Unterschied ignoriert. Und das alles führte dann dazu, dass die Gerichte gesagt haben, das ist ausschließlich abwertend, das geht so nicht.
Also im Äußerungsrecht kennt man das ja, dass die Leute sich dann im Nachhinein häufig für keine Begründung zu schade sind. Und dieser Blogger hatte tatsächlich argumentiert, er hätte ja einen Sachbezug verwendet, da die Person sich ja selbst als Transperson bezeichne und dann wollte er Transe im Ernst als Abkürzung davon begriffen haben.
Ja, das Antwort des Landgerichts dazu war nein. Also nur weil das den gleichen Wortstamm hat, ist das nicht automatisch eine neutrale Abkürzung dafür, sondern eben aus den oben genannten Gründen ist das ein herabsetzender Begriff, den man auch nicht anders verstehen kann. Er hat übrigens auch noch Satire gerufen und
Natürlich. Ist
damit aber auch nicht weit gekommen, weil diesen ganzen Clinch und diesen Beitrag überhaupt kein satirischer Charakter irgendwie zu entnehmen war, hat das Gericht gesagt.
Surprise, surprise. Also insgesamt surprise, dass man dafür tatsächlich bis zum OLG zieht, ist schon irgendwie verwunderlich.
Ja, finde ich auch. Also ich habe jetzt auch, als ich das Wort gehört habe in dem Zusammenhang, habe ich dann gedacht, ja, da hätte man jetzt auch so drauf kommen können, dass Transe vielleicht also wirklich nicht in irgendeinem anderen Kontext zu verstehen sein könnte. Aber gut, man muss manchmal alles durchexerzieren. Ach so, und was ich vielleicht noch anfügen wollte, da das Wort Transe ja so ein bisschen, ich sag mal, also das ist, es liegt ja irgendwie auf der Hand, dass das nicht geht, dass das herabsetzend ist. Was ja ein bisschen schwierigeres Thema ist und auch jetzt durch das Selbstbestimmungsgesetz, das geplant ja auch ein bisschen virulent geworden ist, ist dieses sogenannte Deadnaming, also die Benutzung eines des alten Namens einer Transperson, die dann einen Frauennamen zum Beispiel trägt. Und dazu gibt es jetzt einen interessanten Aufsatz in der NSTZ aus unserem Hause Beck, den wir euch gerne ans Herz legen, sofern ihr ein Beck-Online-Abo habt. Schaut da gerne mal rein.
Packen wir euch in die Shownotes, ist dann halt nur hinter der Paywall. So, Das war's für heute. Die Musik kommt rein. Wir sind für diese Woche raus. Wenn ihr uns gerne zuhört, abonniert unbedingt den Podcast und gebt uns dafür natürlich ganz viele Sterne. Wir freuen uns über Feedback, Kritik, Lob und Themenvorschläge, auch per Mail natürlich wie immer an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de.
Oder gern auch in sozialen Medien. Ihr findet uns da vor allem bei LinkedIn und bei X.
Eine schöne Sommerwoche an euch alle da draußen. Am besten idealerweise ohne Wespenstiche im Gesicht. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.
So ist das. Ciao.